die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, vor dem Predigttext möchte ich heute einen jüdischen Witz erzählen. Ich liebe jüdische Witze. Bei ihnen geht es natürlich oft um Gott, aber auch relativ oft ums Geld. Ein jüdischer Kaufmann schickt seinen Kassierer zu einem Kunden, der nicht bezahlt hat. Nach einer halben Stunde ist der Angestellte wieder da. Der Chef fragt: Nu, hat er bezahlt? So gut wie bezahlt. Was heißt so gut wie bezahlt? Das heißt, sein Sohn geht ins Gymnasium. Nachher macht er den Doktor und bekommt deshalb eine reiche Frau. Und sobald er die Mitgift hat, wird er seinem Vater Geld geben und der wird es dann uns geben. Bei diesem Witz geht es offensichtlich ums Geld. Darum, wie unsicher es ist in Wirklichkeit, dass der Kaufmann sein Geld für die gelieferten Waren bekommt. Eine lange Kette von Ereignissen wird konstruiert, um sicher erscheinen zu lassen, dass der Kaufmann am Ende sein Geld bekommt. Aber in Wirklichkeit ist es im höchsten Maße unsicher, ob ihr es jemals sieht. Und damit sind wir auch beim Thema Gott. Wie sicher ist es, dass es ihn gibt? Letzte Woche hat in Panie beim Religionsunterricht ein Viertklässler ganz kritisch gefragt: Wissen Sie, dass es Gott gibt? So ungefähr hat er es formuliert. Wie können wir ihn sehen? Oder wird eben nur behauptet, dass es ihn gibt? So wie auch in dem jüdischen Witz behauptet wird, dass der Kaufmann sein Geld sehen wird. Und da wir Gott ja offensichtlich mit unseren Augen nicht sehen können, wie können wir dann auf diese Vermutung oder auf diesen Glauben, dass es ihn gibt, unser Leben aufbauen? Wir hatten im Studium eine Pfarrerin und die hat einmal sinngemäß gesagt: Das Problem der Kirche und das Problem vieler Predigten ist, dass vieles behauptet wird, was kein Mensch wirklich wissen kann. Sie meinte, das sind alles ungedeckte Schecks. Die Kirche muss redlich sein in dem, was sie behauptet. Und der Pfarrer muss redlich sein in dem, was er sagt. Die Frage nach Gott ist eine der Grundfragen der Bibel. Damals im Alten Testament wurde die Existenz Gottes noch nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Die Menschen nahmen die Natur damals so unbegreiflich und auch so gefährlich wahr, dass sie kaum anders konnten, als an Gottheiten oder an einen Gott zu glauben. Ein ähnliches Gefühl können auch wir moderne Menschen haben, wenn wir in der Natur sind, wenn wir zum Beispiel in den Bergen die Schönheit und Größe und die Macht der Natur spüren, dann staunen wir vielleicht und ahnen etwas Göttliches dahinter. Oder wir fühlen uns der Natur verbunden und in ihr verbunden mit etwas Größerem, mit etwas Göttlichem. Der Predigttext von heute baut auf diesem Gefühl, auf diesem Staunen auf und fragt danach, ob man Gott sehen kann und wie Gott aussieht oder wie wir uns Gott vorstellen können. Also eine der ganz großen Fragen der Menschheit in einem alten Text aus dem Alten Testament, der mich fasziniert. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 33. Der Herr sprach zu Mose: Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir her sehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. So altertümlich die Worte, die Bilder und die Sprache dieses Textes auf uns wirken mögen, in einem Punkt sind wir moderne Menschen diesem Text, glaube ich, sehr nahe. Wir wollen gerne sehen. Wir wollen sehen, ob es Gott gibt und wie er ist. Auch Mose ist ein Augenmensch und er glaubt an die Macht der Bilder. Und so bittet er Gott: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. So würden wir es heute wahrscheinlich nicht mehr ausdrücken. Die Herrlichkeit bedeutet damals von der Wortbedeutung her so viel wie Ehre, Ansehen, Pracht, aber auch Gewicht und Schwere. So geht es um das Wesen Gottes. Mose will sehen, will wissen, wie Gott ist. Und so können wir uns die Bitte des Mose ganz gut verstehen. Dass wir Gott nicht sehen können, ist ja wirklich ein großes Problem. Viele Menschen haben sich im Laufe ihres Lebens von Gott und dem Glauben abgewandt oder haben begonnen zu zweifeln, weil sie eine Notsituation erlebt haben und Gott darin um Hilfe gebeten haben und sie konnten nicht erkennen, dass Gott ihnen hilft. Sie haben vielleicht keine Rettung, keinen Schutz, keine Befreiung oder keine Heilung erlebt und mussten die Not aushalten. Dietrich Bonhoeffer, der deutsche Pfarrer und Widerstandskämpfer im Dritten Reich, der kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges noch auf persönlichen Befehl von Hitler ermordet wurde, hat diese Erfahrung einmal ganz knapp auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt: Die Unsichtbarkeit Gottes macht uns kaputt. Mose leidet daran, dass er Gott nicht sehen kann. Er möchte gerne wissen, wie Gott ist und wie er zum Volk Israel steht. Und deswegen bittet er Gott auf dem Berg Sinai: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Aber Gott lässt sich dafür nicht gewinnen. Freundlich, aber bestimmt lehnt er ab. Die Begründung für Gottes Nein ist überraschenderweise nicht, dass er eben nicht sichtbar, dass er unsichtbar ist. Die Bibel bietet uns ja verschiedene Bilder an, verschiedene Metaphern, verschiedene Symbole, verschiedene Bilder, die ein Stückchen erahnen lassen, wie Gott ist und doch in allem immer deutlich machen, dass Gott all unser Denken und unser Vorstellungsvermögen übersteigt. Wir denken zum Beispiel an den brennenden Dornbusch, der aber doch nicht verbrennt. Und aus diesem Busch spricht dann Gott zu Mose. Oder wir denken an das liebliche Säuseln des Windes, das auf Gottes Geist verweist, wie sich Gott dem Propheten Elia zeigt. Oder an das ganz spannende Beispiel, wo am Anfang des ersten Buches Mose beschrieben wird, dass der Mensch Gottes Ebenbild ist. Also, dass man sich Gott am ehesten so vorstellen kann, wie wir Menschen sind. Eine ganz große Bedeutung für die damalige Zeit. Oder wir können zum Beispiel denken an die Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja, wo Jesaja im Tempel in Jerusalem sitzt, sich vorstellt, wie Gott ist und dann mit seinen inneren Augen sieht, dass Gott auf einem Thron im Tempel sitzt, aber so groß, dass nur der Saum seines Gewandes in den Raum des Tempels hinabfällt und Gott unheimlich erhaben in einer Größe, die man sich gar nicht vorstellen kann, über diesem Tempel thront. Bei all diesen Vorstellungen wird klar, sie wollen und sie können kein klares Bild von Gott malen. Sie möchten einen bestimmten Aspekt hervorheben, uns damit überraschen und deutlich machen, dass Gott unser Denken übersteigt. In unserem Predigttext steht nun eine Begründung, dass Mose Gott nicht sehen kann, und dort heißt es, weil kein Mensch leben wird, der mich sieht. Damit ist nicht nur allgemein gemeint, dass wir Menschen Gott nicht erkennen können, weil er einfach größer ist als unser Denken, dass wir ihn mit unserem Denken nie ganz verstehen könnten. Damit ist auch gemeint, dass wir, wenn wir Gott sehen könnten, auch seine Gnade und Wahrheit in ihrer ganzen Vollkommenheit sehen würden. Und dass dies für uns wie ein Spiegel sein würde, in dem wir auch unsere Lieblosigkeit und unsere Gleichgültigkeit erschreckend wahrnehmen würden. Und dass wir dies gar nicht aushalten können, wenn wir Gott in dieser Vollkommenheit sehen würden. Gottes Nein, dass er sich eben dem Mose und uns nicht von Angesicht zu Angesicht zeigt, ist verbunden mit einem zweifachen Ja. Zum Ersten, Gott nennt Mose hier seinen Namen. Und der Name, der steht im Alten Testament eigentlich immer für das Wesen einer Person. Und so wird Gott hier mit einem Namen, mit seinem Wesen vorgestellt. Und dieser Name lautet, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ein umständlicher Name, der aber deutlich macht, Gott ist unverbrüchliche Verlässlichkeit. Gottes Wesen ist gekennzeichnet von Gnade und Barmherzigkeit. Und zwar so, dass seine Gnade und Barmherzigkeit kein Ende haben und für immer gelten. Und diese göttliche Gnade und Barmherzigkeit, die wird zweitens ganz anschaulich in diesem Bild, was man sich ganz gut vorstellen kann. Gott will es Mose ersparen, dass er ihm frontal begegnet. So bietet Gott Mose eine andere Möglichkeit. Er will ihn in eine Felsspalte stellen und zum Schutz des Mose, die Hand über ihn halten und dann an ihm vorbeigehen. Und dann will Gott die Hand wegnehmen und Mose darf hinter Gott hersehen. So darf Mose die Rückseite Gottes betrachten und dabei all die Güte, Gnade und Barmherzigkeit sehen, die Gott ihm und seinem Volk erwiesen hat. Ich finde, das ist ein schönes Bild, das anregt, darüber nachzudenken. Ein dänischer Philosoph und Schriftsteller, den ich sehr mag, Søren Kierkegaard, hat einmal gesagt, das Leben kann nur nach vorne, vorwärts gelebt werden, aber es kann nur nach hinten, rückwärts verstanden werden. Wir möchten das Leben ja oft vorwärts verstehen, möchten wissen, was kommt, wie es wird und vor allem, ob alles gut kommt. Gerade am Anfang eines neuen Jahres ist es das ja, was wir einander wünschen und einander mitgeben möchten. Wir wünschen uns für die Zukunft, für das neue Jahr Glück, Gesundheit, Liebe und Zufriedenheit und hoffen, dass es auch so kommen möge. Ich denke, in der Bitte des Mose kommt das zum Ausdruck. Er möchte in der Begegnung mit Gott gerne mehr wissen, eigentlich mehr auch über die Zukunft wissen, als eigentlich Menschen möglich ist. Er möchte gerne wissen, worauf er sich mit Gott einlässt. Er möchte die vor ihm liegende Wegstrecke gerne überblicken können, wie es mit dem Volk Israel in der Wüste Sinai weitergehen wird. Doch so geht das nicht. Der Blick in die Zukunft bleibt ihm und bleibt uns verwehrt. Vorwärts leben, ja, aber vorwärts verstehen, nein, das geht nicht. Verstehen kann man, ich denke, im besten Falle nur rückwärts, also im Rückblick. Manchmal gelingt uns das in einer stillen Stunde, vielleicht zum Jahreswechsel oder an einem Geburts- oder Hochzeitstag, wenn wir darüber staunen im Rückblick, wie gut sich alles zusammengefügt hat. Vielleicht auch nach überstandener Krankheit oder Gefahr. Wir spüren, wie sich Wesentliches im Leben zusammengefügt hat, so dass es gut geworden ist. Und so können wir im Rückblick Spuren des wirklich Guten erkennen, Spuren, die an unseren Augen und unserem inneren Herzen vorbeiziehen. In solchen Spuren des wirklich Guten entdecken wir gelegentlich Spuren Gottes und dann ist das ein Grund zur Freude und Dankbarkeit. Gott, öffne uns die Augen, damit wir deine Spuren sehen und erkennen können. Dazu helfe uns der ewige Gott, dessen Frieden höher ist als alle Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.